Freitagnachmittag. Es ist unerträglich heiß. Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind. Bei wie viel Grad?
Ja, also es ist, wir müssen hier
offenlegen.
Wir müssen es offenlegen. Wir schauen aus, wir schwitzen. Ja. Es ist wirklich, es ist uns peinlich. Folgendes ist passiert, kein Scherz. Ich wurde benachrichtigt, dass irgendwie der Strom ausgefallen ist und in diesen Räumlichkeiten gerade heute keine Klimaanlage aktiviert werden kann.
Draußen 40 Grad, muss man dazu sagen.
Wir hatten nur zwei Möglichkeiten, entweder die Folge jetzt aufnehmen oder die Folge jetzt aufnehmen.
Genau.
Und wir haben uns für die dritte Variante entschieden.
Aufnehmen.
Aufnehmen und im Anschluss machen wir gleich die nächste.
Zwei Folgen bei 35 Grad.
Ich war in der Küche und kann dir sagen, ich habe da so, eine Küchenrolle genommen. Eine Küchenrolle, gute Qualität, und habe sie mit kalter Flüssigkeit versehen und werde diese Folge, die für mich besonders spannend sein wird und lehrreich, weil sie sich um ein Thema dreht, wo ich nicht ganz so firm bin. Also diese Folge möchte ich genießen. Und zwar ist es ein Thema, das nicht in deinem Bereich spielt, Andreas. Das ist nicht dein Bereich. Das bist eigentlich du.
Ja.
Das bist du. Wir sprechen heute eigentlich eine ganze Folge lang
über nur mich.
Über dich. Ja. Über dich als Person,
ja,
über dich als Funktion, über dich als... Ja, mir fällt jetzt viele ein, aber ich muss mich zusammenreißen. Und das Erste, was wir da bei der Gelegenheit machen, ich würde dich bitten, dass du die Werbetrommel kurz rührst.
Ja.
Nämlich für unsere Veranstaltung.
Ja, unbedingt. Wir können es nicht oft genug erwähnen. Mount Erbrecht live am 6. Oktober. Erstmals treten wir live auf und nicht nur wir zwei, sondern vor allem mit Senatspräsident Dr. Gottfried Muska werden wir am 6. Oktober im Rahmen einer ganztägigen Veranstaltung die Rechtsprechung des Fachsenats des Obersten Gerichtshofs fürs Erbrecht diskutieren, analysieren, und ich glaube, es wird eine spannende Veranstaltung. Bitte melden Sie sich an. Findet statt im Dachgeschoss des Juridikum.
Des Juridikum.
Anmeldung wo?
Bei der Frau Dekanin?
Nein, bitte.
Die reißt uns den Schädel ab. Ja, die war ja auch hier. Liebe Grüße an unsere Frau Dekanin, die ja, hoffentlich dort auch erscheinen wird als Gast.
Hoffe.
Anmeldung bitte unter www.mounterbrecht.com.
Genau.
Dort sehen Sie alle Bedingungen. Wenn Sie wirklich wollen, melden Sie sich an und kommen Sie. Und heute reden wir eben über dich. Eine Folge, die eigentlich ich mir gewünscht habe, glaube ich.
Ja, du wolltest über mich reden.
Weil mir ist ja in meiner Position, das ist ja das Schöne an der Position, die ich beruflich habe, es gilt für mich der Grundsatz, mir ist nichts zu blöd. Das heißt, auch in den Bereichen, wo ich keine Ahnung habe oder wenig, da sage ich das. Und ich bin ganz offen und sage, das Gerichtskommissärsgesetz zum Beispiel habe ich noch nie kommentiert und habe nie einen Aufsatz drüber geschrieben. Hilf mir. Wer bist du, Andreas? Who are you?
Naja,
also, lass es mich verstehen. Du bist der Gerichtskommissär.
Wir sprechen über den Gerichtskommissär. Wer ist der Gerichtskommissär? Du hast schon erwähnt, Christian, es gibt eine Rechtsquelle dazu, nämlich das Gerichtskommissärsgesetz, das es übrigens gibt, ich glaube seit 1971. Und da ist ganz genau geregelt die Stellung des Gerichtskommissärs. Und ich glaube...
Moment, seit 1971?
Ja, ich irre mich da, glaube ich, nicht. Ja,
ja, klingelt es da nicht bei dir? 71?
Nein, was war
71, da? 1971.
Ja, aber was willst du
28.
sagen?
28. April.
Na, was war da? Nein!
Mio.
Nein.
Ja, da trat ich mit dem
Gerichtskommissärsgesetz
in die Welt.
Ja.
Schön. Wusste ich nicht.
Im gleichen Jahr.
Fangt ja
geboren,
schon gut an.
Fangt gut an. Ja, und davor gab es auch Regelungen zum Gerichtskommissär in der Notariatsordnung, aber dann erstmals 1971 wirklich eine eigene Rechtsquelle, ein eigenes Gesetz für den Gerichtskommissär. Und jetzt verraten wir mal ganz allgemein, um was geht's da? Der Gerichtskommissär ist sozusagen verlängerter Arm des Gerichts. Mit dem Gerichtskommissärsgesetz und davor durch einige Bestimmungen in der Notariatsordnung wurde vorgesehen, dass Notarinnen und Notare in einem gewissen Bereich, in einem gewissen Ausmaß gerichtliche Funktionen auch zur Entlastung der Justiz übernehmen, nämlich im Bereich des Außerstreitrechts, nämlich konkret gesagt im Bereich des Verlassenschaftsverfahrens. Und da ist geregelt, vielleicht schauen wir uns das gleich an, ganz wichtig, der Paragraph 1 im Gerichtskommissärsgesetz, da ist nämlich geregelt, welche Kompetenzen der Gerichtskommissär im Verlassenschaftsverfahren hat und welche aber umgekehrt dem Gericht vorbehalten sind. Und wenn man sich da die Ziffer 1 genau anschaut, dann sieht man schon, dass in Verlassenschaftssachen eigentlich der Gerichtskommissär die Kompetenz hat, um es jetzt einmal verkürzt zu sagen, wirklich das gesamte Verlassenschaftsverfahren abzuwickeln. Und was Absatz 2 des Paragraph 1 Gerichtskommissärsgesetz, was dem Gericht aber verbleibt, das sind die richterlichen Entscheidungen. Das sind, wir kommen gleich im Detail dazu, das sind Zwangsmaßnahmen und das sind Rechtshilfemaßnahmen. Das heißt, der Gerichtskommissär führt den Verlassenschaftsakt, wickelt das gesamte Verlassenschaftsverfahren ab. Wir haben das ja schon in einigen Folgen immer wieder angesprochen, was da alles dazugehört. Das beginnt einmal, nachdem er die Mitteilung über den Todesfall bekommen hat, mit der Abfrage der Register, des zentralen Testamentsregisters, eine Grundbuchsnamensabfrage macht, eine Firmenbuchabfrage macht er. Dann lädt er informierte Parteien zur sogenannten Todesfallaufnahme und nimmt einmal die ersten grundlegenden Informationen auf. Und dann geht das Verlassenschaftsverfahren eben weiter, bis letztlich ein Endbeschluss ergeht im Verlassenschaftsverfahren. Bei der klassischen Verlassenschaftsabhandlung ist das der sogenannte Einantwortungsbeschluss, über den wir auch schon gesprochen haben, den dann das Gericht auf Basis der Amtshandlungen des Gerichtskommissärs erlässt. Das ist sozusagen kurz einmal ganz kursorisch.
Aus der Sicht der Bevölkerung führt eigentlich das Verlassenschaftsverfahren faktisch der Gerichtskommissär,
ja,
und eigentlich gar nicht der Richter?
Ja, das heißt, auch als Partei im Verlassenschaftsverfahren hat man eigentlich keinen direkten Kontakt zum Gericht. Alle Termine finden, jedenfalls im ganz außerstreitigen Verlassenschaftsverfahren, nur beim Gerichtskommissär statt. Alle Eingaben können gerichtet werden an den Gerichtskommissär. Das Gericht spürt sozusagen, oder die Parteien spüren das Gericht gar nicht. Erst am Ende des Verfahrens wird dann der Beschluss direkt vom Gericht an die Parteien zugestellt.
Das finde ich doch hochinteressant. Erwähnen wir immer wieder, dass die Bevölkerung eben auf den Notar, wenn man so will, funktionell eigentlich als Vertreter des Gerichts, oder du beschreibst es auch immer zutreffend als funktionelles Gerichtsorgan,
ja,
trifft ja sie, dass der spricht mit ihr, der belehrt sie. Ich habe heute die Aufgabe von mir selbst übernommen, an mich selbst gestellt, in mir selbst bin ich, in mir selbst bleibe ich.
Schön.
Danke, hol mich wieder raus aus meinem kleinen Limbo. Danke für das Schöne. Die Fragen zu stellen, kann ich mir den Gerichtskommissär aussuchen?
Gute
mein
Frage.
Notar, ja, ist zwar in meinem Zuständigkeitsbereich ein irrsinnig klasser Kerl, oder sie ist besonders sympathisch, es sind ja mehrere zur Auswahl. Vielleicht kannst du da gleich drüber aufklären, wer bestimmt, welche Notarin, welcher Notar der Gerichtskommissär nach mir ist.
Ja,
oder
wichtige Frage.
Kann ich mir das aussuchen?
Das kannst du dir nicht aussuchen, denn da gibt es § 4 Gerichtskommissärsgesetz, die sogenannte Verteilungsordnung. Und in dieser Verteilungsordnung, das wird vom jeweiligen zuständigen Landesgericht jährlich erlassen, die Verteilungsordnung, ist geregelt, welche Notare und Notarinnen für welche Sterbefälle zuständig sind.
Ist das nach Alphabet?
Das ist, nein, das ist unterschiedlich geregelt. Und in der Regel ist es so geregelt, dass es nach Sterbetag geht. Also zum Beispiel, weil ich ja eine Notarstelle im 19. Bezirk habe in Wien, ist es so, dass wir 4 Amtsstellen haben, 4 Notare im 19. Bezirk und wir wickeln gemeinsam sämtliche Verlassenschaftsverfahren in Döbling ab. Stirbst du also in Döbling, mit letztem Wohnsitz in Döbling, dann ist ein Notar in Döbling zuständig. Und unter den Notaren richtet sich es dann nach dem Sterbetag.
Also das meine heißt, wenn am 30. April der Angehörige verstorben ist, mhm, und wir schreiben dann irgendwie den 4. Mai, so wird es dann wohl so sein, dass die ganzen Organe von dem Todesfall womöglich noch gar nichts wissen, mhm, weil noch der Amtsarzt hat die Sterbeurkunde ausgestellt. Mhm. Die Sterbeurkunde geht erst den Weg in Richtung Gericht und dann zum Notar. Aber ich könnte schon herausfinden, wer der zuständige Gerichtskommissar
ist. Ja, so ist es. Ja. Die Verteilungsordnung.
Und auch natürlich, wer der zuständige Richter ist.
All das, genau, können wir bei Gericht anfragen. Wer ist zuständig nach der Verteilungsordnung als Gerichtskommissar? Wer ist der zuständige Richter? Kann man alles natürlich herausfinden, richtig. Also ich bin zum Beispiel zuständig für, nur dass man sich sozusagen plastisch vorstellen kann, für die 2. Monatshälfte eines jeden ungeraden Monats.
Ist das jetzt nicht eine Insider-Information?
Ja, das ist ja offen.
Gezielt sterben.
Das war jetzt kein.
Ja, aber es gibt ja? da haben wir noch nicht überlegt, ob das nicht missbräuchlich. Nein, das ist jetzt
ungeschmacklos. Nein, aber so ist das
geregelt. Also so ist das geregelt.
Das heißt, das ist fix.
Aber es gibt den Mythos, lieber Andreas, und der wird an mich immer wieder herangetragen von Parteien.
Ja.
Ihnen sei gesagt worden, man könne sich den Gerichtskommissar aussuchen.
Ja.
Und daher, man müsse nur dieses oder jenes unterschreiben. Und dann ist die Notarin oder der Notar, der diese Information erteilt hat, wäre dann, der mache dann alles.
Kannst du mit diesen. Da sprichst du an etwas, das unter dem eher unschönen Begriff der schriftlichen Abhandlungspflege auch läuft. Nämlich, es ist möglich, da sind wir jetzt in § 3 des Gerichtskommissärsgesetz.
Also.
Ja, § 3. Es ist möglich, dass man jemanden bevollmächtigt, der dann schriftlich die Verlassenschaftsabhandlung pflegt. Ja? Schauen wir uns kurz den § 3 an, weil den muss man sich eigentlich ein bisschen genauer anschauen. Da heißt es nämlich, ich lese nicht ganz. Aber in Verlassenschaftsverfahren können die Parteien jederzeit die erforderlichen Erklärungen, Anträge oder Nachweise schriftlich verfassen und unmittelbar dem Gericht vorlegen. Das heißt, es kann an sich jede Partei auch sagen, lieber Gerichtskommissar, ich mache das nicht direkt bei Ihnen, sondern ich gebe alle meine Erklärungen direkt gegenüber dem Gericht ab. Wenn ich mich da aber eines Bevollmächtigten bediene und der Wert der Verlassenschaftsaktiva 5.000 Euro übersteigt, dann muss dieser Bevollmächtigte ein Rechtsanwalt oder Notar sein. Und das wird häufig gemacht, dass ein Rechtsanwalt oder Notar beauftragt wird, eben schriftlich die Abhandlung durchzuführen, durch direkte Eingaben an das Verlassenschaftsgericht. Und das ist dann das, was die Parteien oft meinen, wenn sie sagen, man kann sich da wen aussuchen. Da ist es aber dann so, dass der Gerichtskommissar, der nach der Verteilungsordnung zuständig ist, trotzdem der zuständige Gerichtskommissar bleibt. Allerdings werden seine Aufgaben reduziert durch das Einschreiten des Vertreters und damit letztlich, und das ist natürlich für die Parteien wesentlich, auch sein Gebührenanspruch wird reduziert durch das Einschreiten des Parteienvertreters.
Den Parteienvertreter muss man aber ein Honorar zahlen.
Ja, das muss man sich halt ausmachen und überlegen, ob sich das insgesamt auszahlt.
Das muss man tun, sehr wichtig, sehr richtig. Also halten wir fest, Sie können sich den Gerichtskommissar nicht aussuchen. Sie können sich einen Rechtsanwalt oder Notar nehmen, der Sie vertritt im Verlassenschaftsverfahren. Und der könnte jetzt, so hast du es wunderbar beschrieben, ich würde es allerdings gerne noch ein bisschen ergänzen,
gerne.
Auch sozusagen den Gerichtskommissar links liegen lassen und direkt mit dem Gericht kommunizieren. Schriftlich. Auch interessant, nicht? Also der Richter, das Gericht wird vom Gesetz abgeschirmt, schriftlich. Das darf er so an sich nach dem Buchstaben des Gesetzes nicht zum Bezirksgericht latschen und dort mündliche Eingaben machen. Offenbar ist das nicht vorgesehen.
Ja, ja.
So, jetzt ist es aber so, dass in der Realität. Jetzt wird es kurz rechtspolitisch. Ich werde rechtspolitisch.
Bitte.
Der bedauerliche Zustand besteht, dass der Verfahrensakt im Verlassenschaftsverfahren im Gegensatz zu den Verfahrensakten etwa in streitigen Zivilprozessen nicht elektronisch geführt wird, ein großartiges System, by the way, sondern noch klassisch als körperlicher Akt.
Wird gerade geändert.
Das BG Döbling und was ist das zweite Gericht? Sind, glaube ich, die Versuchsgerichte.
BG Bruck an der Leiter.
Also Bruck an der Leiter und Döbling. Ich habe, vielleicht weißt du was, aber das darfst du sicher nicht verraten. Oder doch, dann verrat's. Ist dein Café. Es gibt zwei Bezirksgerichte, wo dies im Versuch nun gestartet wird, nämlich auch im Verlassenschaftsverfahren den elektronischen Akt zu haben. Bei allen anderen Gerichten läuft es derzeit noch so ab, dass es den einen Akt gibt und dieser Akt befindet sich, ich hoffe, man filmt mich, der Akt. Der Akt wird immer dicker.
Ja, solche gibt es.
Der wird wieder schwerer. Der Akt ist bei wem, lieber Andreas?
Kommt drauf an, wo er gerade ist.
Typischerweise.
Typischerweise ist
der Akt beim Gerichtskommissar.
Ja. Ja?
Und wenn Sie nun also aufgrund deiner Hinweise eine schriftliche Eingabe ans an das Verlassenschaftsgericht machen, dann wird der Richter ohne Akt kurz überfordert sein und wahrscheinlich diese Eingabe, hilf du mir.
Das wird unterschiedlich gehandhabt. Es ist manchmal auch so, dass wenn ein Erbenmachthaber, so nennt man dann diesen Vertreter, ja, der im schriftlichen Weg die Abhandlung übernimmt, wenn der einschreitet, der holt sich keinen Akt. Der Erbenmachthaber kriegt keinen Akt.
Nein, der Richter holt sich den Akt. Aber was du nämlich, was ich ergänzen will und was bei dir nämlich nicht zum Ausdruck gekommen ist, und du wirst das gleich selber ergänzen, ist diese schriftliche Eingabe, diese schriftliche Abhandlungspflege hat natürlich nur dann faktisch einen Sinn, wenn dieser Vertreter, der Erbenmachthaber, ich liebe diese Begriffe, der Machthaber, wenn der alle potenziellen Erben vertritt und wenn kein Streit besteht, was ja an sich, glaube ich, da im Gesetz nicht ausdrücklich als Voraussetzung genannt ist. Es hat nur keinen Sinn, warum, wenn sie nicht alle vertreten, dann wird natürlich die andere Partei wiederum den Gerichtskommissär bemühen
so
und verlangen, dass das Verfahren durch den Gerichtskommissär
geht. So ist es.
Das heißt, diese Alternative, ich habe mir meinen Notar ausgesucht, der das ganze Verfahren, alles unter Anführungszeichen, abwickelt, nicht wahr, kommt in der Praxis eigentlich nur dann sinnvollerweise vor, solange und wenn die potenziellen Erben den gemeinsam vertreten,
absolut,
oder es nur einen gibt.
Genau.
Weil ansonsten.
Hat das keinen Sinn, sonst kostet es mehr als. Ja. Genau.
Ja, und das mit dem Akt habe ich auch noch untergebracht.
Wir haben jetzt dieses Pilotprojekt beim BG Döbling und BG Baden.
Wie läuft es? Wieso Baden? Das heißt, was
Bruck an der Leiter. Entschuldigung, ich habe mich versprochen. Und jetzt kommt in Kürze übrigens die Ausrollung in allen anderen Bezirksgerichten. Also das steht an. Kommt die nächsten Monate.
Und was wir ja zuletzt gelernt haben, warst du da dabei? Wenn du, Achtung, liebes Publikum, Vorsicht, selber prüfen, bin mir nicht sicher, ob das jetzt stimmt, was ich sage, wenn du eine Privatperson bist und die ID Austria hast, dann kannst du in den Justizakt Einsicht nehmen. Wusstest du das?
Ich glaube, das geht, ja.
Obwohl dein Parteienvertreter das nicht kann.
Ja, das ist interessant.
Da hatten wir so.
Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, Da hatten wir sowas, ja.
Da habe ich es gelernt.
Ja, aber das muss man auch sagen, diese Geschichte mit dem physischen Akt ist echt eine mühsame Sache und insofern ist es schon sehr gut, glaube ich, dass da die Digitalisierung Einzug findet, wenngleich ich sagen muss, dass es da natürlich naturgemäß Anfangsschwierigkeiten gibt und die Umstellung und die Einstellung und so weiter extrem mühsam ist zurzeit.
Ihr müsst, die Notare müssen ja das sozusagen...
Also es läuft noch nicht optimal, aber der Weg muss in die Richtung gehen und es wird sicher früher oder später gut funktionieren.
Also gut, ich kann mir den Gerichtskommissar nicht aussuchen. Das Gerichtskommissariat ist ja für euch, reden wir doch ein bisschen über das Geld.
Willst du über das Geld reden?
Ja, ich möchte auch über das Geld reden. Das Gerichtskommissariat ist dem Notar, wie wir jetzt gelernt haben, fix zugewiesen. Daher auch, wir haben es heute noch nicht gesagt, ein Aspekt, der ja international nicht überall so ist, ganz im Gegenteil. Wir haben eine beschränkte Anzahl, wie viel sind es, 500 irgendwas, okay, ja. 540, ich weiß nicht genau, 530, Notare, Notarinnen in Österreich, weil diese zwingend verbunden sind oder haben, wie sind die Ausdrücke, eine Amtsstelle.
Genau.
Richtig? Es gibt Amtsstellen.
Es ist systemisiert, es gibt eine fixe Anzahl von Amtsstellen. Die wird manchmal erweitert durch Verordnung der Frau Bundesminister für Justiz. Wenn es neue Gegebenheiten gibt, wenn die Bevölkerung irgendwo zuwächst, wenn sich wirtschaftliche Dinge massiv ändern, dann kommen neue Amtsstellen dazu. Das beruht immer auf einer Verordnung. Aber ansonsten ist es fixiert.
Ja? Unter anderem, aber hilf mir, aber jedenfalls unter anderem auch wegen dem Gerichtskommissariat, das ja fixe Zuordnungen benötigt.
Das, aber warum eigentlich? Das ist gar nicht der Hauptgrund. Der Urgrund ist einfach, dass die besondere Stellung des Notars als unparteiische, unabhängige Urkundsperson und aufgrund der ganzen... Ja, das ist eigentlich das Urkundenwesen und es soll sichergestellt sein, dass der Notar, die Notarin auch nicht einem zu starken Wettbewerb ausgesetzt ist und daher kommt diese Systemisierung und die führt aber auch dazu, das muss man auch sagen, im Gesamtkonstrukt, dass wir wirklich im ganzen Bundesgebiet gut verteilt sind und daher eigentlich wirklich der letzte wirklich verbliebene rechtliche Nahversorger sind. Also es gibt ja Notarinnen und Notare wirklich überall, auch in durchaus entlegenen Regionen, während Banken sich zurückziehen, Gerichte teilweise geschlossen werden und so weiter und so fort. Was die Infrastruktur betrifft, kann man sagen, der Notar, die Notarin bleibt. Manchmal werden Amtsstellen eingezogen, das ist aber sehr selten, weil uns das auch wichtig ist, dass wir wirklich überall vor Ort sind und dadurch entsteht auch eine gute Vertrauensbeziehung zur jeweiligen Bevölkerung und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass es das gibt. Ja,
ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch, obwohl ich kein Notar bin. Und zurückkommen aufs Gerichtskommissariat, hier allerdings im Gegensatz jetzt zu einer notariellen Urkunde, die ja auf einem privaten Auftragsverhältnis am Ende beruht. Nicht? Ja. Ich gehe zum Notar und Werkvertrag, Auftrag, kann man dann drüber streiten. Jedenfalls schließe ich mit ihm einen Vertrag, vereinbare mit ihm ein Honorar, damit er ein bestimmtes Rechtsgeschäft in einer bestimmten Form errichtet. Im Gegensatz dazu kann ich mir den Gerichtskommissär nicht aussuchen. Und der bekommt auch von den Erben kein Honorar, darauf will ich jetzt hinaus, sondern er bekommt eine Entschädigung.
Eine Gebühr, ja.
Eine Gebühr, die wiederum gesetzlich geregelt
ist. Gibt es ein eigenes Gesetz, das Gerichtskommissärstarifgesetz.
Ja, wenn Sie alles übrigens nachlesen, sagen wir immer wieder, im Internet unter www.gerichtskommissärstarifgesetz.
Ist allerdings nicht leicht zu lesen, das Gerichtskommissärstarifgesetz, muss man sagen. Aber ja, also das ist...
Wie das Rechtsanwaltstarifgesetz ist auch nicht leicht zu lesen, glaube ich.
Ja, das ist richtig, ja. Aber... Da ist geregelt, welche Gebühr dem Notar, der Notarin als Gerichtskommissär zusteht. Und um das nur kurz zu erklären, das richtet sich nach der Höhe der Nachlassaktiva einerseits und andererseits danach, welche Amtshandlungen er gesetzt hat, ob das eine richtige Verlassenschaftsabhandlung von A bis Z war, ob das ein verkürztes Verfahren war, eine Überlassung an Zahlungsstatt zum Beispiel, oder auch, ob ein Erbmachthaber eingeschritten ist, auch in diesem Fall reduziert halt sich seine Gebühr.
Nicht? Ja, genau. Natürlich macht er weniger Arbeit. Ja. Aber das bedeutet, keine Angst, wir reden nicht wirklich über das Geld, aber ein bisschen über die Strukturen. Das bedeutet, wenn ich Notar würde, was ich leider nicht mehr werden werde, hätte Varietäti, also wäre ich ein Notar, dann wüsste ich, bekomme ich die Amtsstelle am, wie nennt sich der Sprengel? Hat das ist das Sprengel?
Ja, Sprengel.
Der Sprengel, sagst du mir irgendeinen Sprengel?
Nein.
Ich kenne ja keine Sprengel.
Am Sprengel. Nein, in Wien sind es die Bezirke.
Aha, ja. Bekomme ich einen, aber gerade Wien wollte ich nicht nennen, irgendwas im Westen.
Ja.
Einem, im Sprengel in Delfs,
ja.
Kenne ich mich nicht aus, dann wüsste ich oder könnte ich irgendwie erfahren, wie viele Leute leben dort, nicht? Und je nachdem, wie viele Menschen dort leben und wahrscheinlich auch wie vermögend diese sind, was ich natürlich nicht erheben kann, aber
kann man eine gewisse Einschätzung davon haben, was
mich erwartet an Gebühren.
Ja, stimmt, ist richtig. Ja.
Das heißt, und dann höre ich auf damit, gibt es also Amtsstellen, die sozusagen begehrter sein könnten?
Also andere, nur oder? Mit Blick auf das Gerichtskommissariat. Oder ist das
so gering, dass es nichts ausmacht?
Nein, es kommt darauf an, also gering. Nein, es gibt schon natürlich Amtsstellen, die, was das Gerichtskommissariat betrifft, besonders attraktiv sind und welche, wo das weniger ins Gewicht fällt. Wenn du zum Beispiel denkst an den ersten Bezirk in Wien, ja, da gibt es extrem
viel. Ne?
Nein, da gibt es ganz wenige Verlassenschaftsverfahren. Ganz wenige Verlassenschaftsverfahren und wir haben da relativ viele Notarstellen, ich glaube es sind 15, bilde ich mir ein, oder 14.
15 Notare im ersten Bezirk. Ja.
Und da spielen zum Beispiel spielt das Gerichtskommissariat praktisch keine Rolle. Ja. Hingegen natürlich in den Flächenbezirken in Wien, eben wenn ich gesagt habe, Döbling oder Hitzing und so Simmering, weiter, spielt das oder? Simmering, gibt es auch sehr viele Verlassenschaftsverfahren, spielt das natürlich dann schon eine Rolle und da muss das auch gut gemanagt sein, aber das ist natürlich auch etwas, das wirtschaftlich nicht irrelevant ist für die jeweilige Amtsstelle. Ja?
Faszinierend. Der Gerichtskommissar. Aber das heißt, jetzt versetze ich mich in die Rolle eines Gerichtskommissars, gerade in so einem Flächenbezirk. Irgendwann in irgendeiner Folge hast du das schon berichtet, es sterben in Österreich, ich weiß nicht, 86.000 Leute oder so, nicht über 80.000 pro Jahr. Mhm. Ich kann mir vorstellen, ihr habt relativ viele Fälle in Döbling.
In Döbling sind es circa 250 Todesfälle pro Notar im Jahr.
250 circa. Pro Jahr.
Ja.
250 Todesfälle, die der Notar, die Notarin als Gerichtskommissärin unter Anführungszeichen betreut.
Ja.
Ist eigentlich nicht vorstellbar.
Ist viel, ja.
Ja,
ist wirklich viel.
Daher glaube ich, ist es an der Stelle auch schon interessant, sich zu vergegenwärtigen, dass die Menschen, die Parteien nicht zwingend dem Notar begegnen, wenn sie zu einer solchen Tagsatzung geladen werden, weil ja hin und wieder nicht er oder sie persönlich,
sondern der Substitut.
Sondern irgendjemand anderer, wollen wir erklären, was ist ein Substitut?
Ja, also Notare dürfen Substituten haben, übrigens maximal zwei. Ja, maximal zwei, das ist gesetzlich geregelt. Und die können in Fällen.
Moment, Entschuldige, ich will unterbrechen. What is it?
Ja, das sage ich gleich.
Also
Der Substitut. Nein. Das ist ein Notariatskandidat, der noch nicht ernannt ist zum Notar, der aber schon alle Voraussetzungen dafür erfüllt und der darf den Notar substituieren. Das heißt,
warum ist er noch
in seinem
nicht ernannt? Faul?
Nur weil er einfach nicht ernannt ist, weil es ja eine fixe Anzahl von Stellen gibt.
Das sind ganz blöde Fragen, aber das so versteht man es vielleicht leichter. Es gibt logischerweise, weil es eine begrenzte Anzahl an Notariatsstellen gibt oder Notarstellen gibt, gibt es, ich weiß nicht wie viel, aber geprüfte, fertig ausgebildete, jederzeit einsatzbereite Kolleginnen und Kollegen, die auf eine Stelle warten.
Kann ja, so da gibt es auch eine Liste, nicht? Und
das sind die Substituten,
genau. Und wobei auf der Liste sind auch die Notariatskandidaten, aber Substitut wirst du halt nach einiger Zeit, wenn du alle Voraussetzungen erfüllst. Und dann
Prüfungen.
Prüfungen und auch eine gewisse Zeit.
Praxiszeit,
genau. Dann wird man Substitut und darf den Notar vertreten bei all seinen Amtsgeschäften, sowohl bei der Richtung öffentlicher Urkunden als auch im Gerichtskommissariat, wenn der Notar aus welchen Gründen auch immer zeitlich nicht verfügbar ist, dann kann das Substitut einspringen. Ich habe zum Beispiel zwei Substituten und das heißt in den Verlassenschaftsverfahren, das macht zu einem guten Teil ich, aber zu einem anderen Teil meine beiden Substituten.
Wäre auch anders bei 200.
Wäre gar nicht möglich.
Das heißt, Sie können in der Realität dann ganz genau drauf schauen und sollten das natürlich auch schauen und fragen, nämlich die Frage, die man vielleicht viel zu selten stellt, wer sind Sie überhaupt?
Ja.
Ne? Da kommt irgendeiner rein. Also bei mir passiert das immer
wieder. Wir stellen uns schon vor in der Kanzlei.
Ja, ich hoffe. Ja, aber jedenfalls bei mir, stellt sich nicht jeder vor, da kommen dann drei rein und ich mache natürlich zunächst einmal die persönliche Frage. Ja. Nennen Sie Ross und Reiter, what's your name? Ich weiß nicht, warum ich heute so viel in Englisch rede. What is your name and your profession? Ja, also das ist der Notar, der hat dann auch einen eigenen Stempel. Ja,
du, jetzt reden wir sogar schon über die Notare und Substituten. Ich glaube, die wollen über den Gerichtskommissar sprechen. Aber es interessiert dich jetzt alles.
Total, ich lerne alles. Ja. So, jetzt ist da ein Gerichtskommissär, der mag mich nicht. Ich habe mit dem studiert, mein Vater ist verstorben, Fadi, bitte leb weiter, imaginär. Und zum Gerichtskommissär ist dieser alte Kumpel aus dem Studium. Wir haben uns schon damals nicht verstanden.
Ja.
Ich mag den nicht als Erbe.
Ja,
was kann ich tun?
Mag ihn nicht reicht nicht, aber es gibt schon Fälle, in denen man ablehnen kann, einen Gerichtskommissär. Aber das schauen wir uns gleich an. Nämlich, das ist in § 6 des Gerichtskommissärsgesetzes geregelt und da heißt es, liegt bei dem als Gerichtskommissar zuständigen Notar ein Grund vor, der einen Richter von der Ausübung des Richteramtes ausschließen würde oder seine Unbefangenheit in Zweifel stellt, so sind die entsprechenden Bestimmungen der Jurisdiktionsnorm sinngemäß anzuwenden. Das heißt, es gibt schon Fälle, in denen eben der Notar ausgeschlossen ist. Aber das müssen besondere Fälle sein. Das ist natürlich nicht dann, wenn du den einfach nur nicht magst. Aber es gibt Fälle, in denen das schon sein kann. Und du wirst jetzt sicher wissen, welche.
Nein, ich will dir da nicht zu sehr auf den
Zahn. Nein, du kannst so.
Wir haben uns nicht vorbereitet und ich hätte einen Fragenkatalog gestellt. Das ergibt sich so. Aber führt mich gleich weiter. Kann mir eigentlich der Gerichtskommissär als Partei wehtun? Vielleicht bist du der Falsche, nicht? Also welche Amtshandlungen setzt der, die für eine Partei, also, gehen wir es doch ein bisschen durch, es gibt man, nämlich schon sehr sensible.
Wenn man den Gerichtskommissär anschaut, worum geht es da? Der hat eine vollkommen unparteiliche Rolle und Funktion und hat eigentlich jetzt aus der Vogelperspektive betrachtet, eigentlich die wesentliche Aufgabe, auf das rechtliche Gehör zu achten.
Was heißt das?
Sage ich gleich genauer, nämlich zu schauen, dass gesetzliche Erben gefunden werden, verständigt werden, dass letztwillige Verfügungen gefunden werden, zugestellt werden, all jenen, die es interessiert. Er hat die Aufgabe, dass er seinen Belehrungspflichten nachkommt, etwa wenn es geht um die Erbantrittserklärung und so weiter. Das heißt, er belehrt, er bezieht ein, er nimmt dann Erklärungen entgegen, aber er hat niemals eine Entscheidungsbefugnis. Das heißt, er entscheidet zum Beispiel nicht, das haben wir ja auch schon mehrfach gesagt, darüber, ob ein Testament gültig ist oder nicht. Er entscheidet auch nicht darüber, wie ein Testament auszulegen ist, sondern er kann immer nur belehren, die Parteien, und hat eigentlich auch die vornehmliche Aufgabe, auf eine Einigung zwischen den Parteien hinzuwirken. Übrigens, das hat auch der Gesetzgeber des Erbrechtsänderungsgesetzes 2015 noch zusätzlich aufgegriffen, beim Pflegevermächtnis zum Beispiel. Das ist ja auch ins Außerstreitgesetz gekommen. Da hat der Gerichtskommissar ausdrücklich die Aufgabe bekommen, wenn es Unklarheiten gibt hinsichtlich des Pflegevermächtnisanspruchs, hier auf eine Einigung zwischen den Parteien hinzuwirken. Ja, das heißt, zu deiner Frage, er kann niemandem wehtun, wenn du jetzt meinst, im Sinne von eine konstitutive Entscheidung treffen, sondern er belehrt, er bezieht ein, er nimmt Erklärungen
entgegen. Er entscheidet nicht, wer der Erbe ist.
Richtig.
Bei der Gelegenheit sieht man ja oft im Fernsehen so toll, ist es die Aufgabe des Gerichtskommissars, das Testament zu eröffnen, wird das von ihm so verlesen, hole dann alle her und sagt, so wie beim Edgar Wallace, ich verlese nun den letzten Willen von...
Es ist lustig, dass das manchmal die Parteien glauben, wenn sie kommen. Aber wann findet endlich die Testamentseröffnung, die Verlesung statt? Und dann muss man immer enttäuschen, dass das nicht so ein richtiger Festakt ist. Wobei, ich meine, es ist ja so, dass das Testament nach 152 außer Streitgesetz zuzustellen ist. Darüber haben wir, glaube ich, eh schon einmal ausführlich gesprochen. Aber natürlich gibt es schon Situationen im Verlassenschaftsverfahren, wo man dann mit den Parteien das Testament liest, bespricht, erörtert und so weiter. Aber
er muss eigentlich ja nicht einmal alle zusammenrufen. Er könnte sie auch den Leuten einzeln zustellen.
Könnte
sie einzeln belehren. Könnte das liegt
machen.
Alles in der, in der Gestion des Gerichtskommissars.
Ja. Also es Wobei gibt nicht, ich dir sage, mein Zugang ist in Verlassenschaftsverfahren immer eher der, nach Möglichkeit, alle Parteien, wo es mir wesentlich erscheint, zu einem Termin zu bitten, nämlich dort, wo mich wesentliche Belehrungspflichten treffen, ich also einer Belehrung nachkommen muss, möchte ich eigentlich die zu Belehrenden bei mir haben, weil aus meiner Sicht eine Belehrung nur dann eine gute Belehrung ist, wenn sie in einem Dialog stattfindet, weil du ja bei einer einseitigen schriftlichen Belehrung eigentlich nie weißt, ob die Belehrung ihren Sinn erfüllt und beim anderen so ankommt, dass er es wirklich verstanden hat. Und wenn Belehrung den Sinn hat, dass die Partei versteht, dann tust du dir viel leichter in einem persönlichen Gespräch. Und da ist mir das eigentlich wichtig, die Parteien bei mir zu haben. Ich glaube, da schafft man viel mehr Klarheit. Es ist oft auch übrigens, ich sage das auch oft Kolleginnen und Kollegen, es scheint oft so praktisch, das schriftlich zu machen. In Wahrheit ist es oft viel effizienter, die Leute zu laden, weil du viel besser besprechen kannst. Bei schriftlichen Belehrungen und so weiter kommen dann noch 5 Anrufe und 10 E-Mails, weil man irgendwas nicht verstanden hat. Und das Verfahren kippt dann oft in eine falsche Richtung. Mir sind am liebsten die persönlichen Termine. Ja, jetzt einmal so aus der Praxis
gesprochen. Du bist ja Kommunikator, nicht? Du bist ja ein empathischer Mensch.
Bemühe mich. Das ist übrigens aus meiner Sicht auch die wesentlichste Kompetenz, die ein Gerichtskommissar haben muss, dass er sich einstellt auf die Menschen, die da bei uns sind.
Kannst du mir wehtun? Also wir reden uns wie immer die Zeit davon, aber kannst du mir wehtun als Gerichtskommissar? Ich möchte jetzt noch ein bisschen dabei bleiben.
Ja.
Und wir haben uns jetzt, konzentrieren uns vorläufig, auf diese Funktionen, die im Zusammenhang stehen, würde fast vorschlagen, wir bleiben jetzt dabei, auf die Funktionen, die im Zusammenhang stehen mit der Suche nach dem Erben, der möglichen Klärung der Erbrechtslage. Wer ist der Universalsukzessor? Eine der zentralen Aufgaben des Gerichtskommissärs. Und da haben wir jetzt eben die nicht stattfindende Testamentskundmachung besprochen. Es gibt immer wieder Fälle, ich nehme an, vor allem im ländlichen Bereich nicht selten, da war der Gerichtskommissär zu Lebzeiten der Berater des Testamentserrichters.
Ja.
Das Testament hat er selber errichtet, der Gerichtskommissär. Ist das in irgendeiner Weise, weil wir ja begonnen haben mit von wegen Befangenheit, ist das in irgendeiner Weise ein Problem?
Also aus meiner Sicht nicht. Da liegt aus meiner Sicht kein Ausschließungsgrund im Sinne des Paragraph 6 Gerichtskommissärsgesetz vor. Weil natürlich, das sind Rechtsgeschäfte, die zwar in Zusammenhang standen mit der nun verstorbenen Person, wenn du sagst, da gab es zu Lebzeiten das Testament, das der Verstorbene errichtet hat, die aber nicht in der Sache selbst erfolgen. Also was anderes wäre es zum Beispiel natürlich, wenn er ein aufrechtes Vollmachtsverhältnis zu einer der Parteien des Verlassenschaftsverfahrens hätte. Er dürfte zum Beispiel natürlich nicht zusätzlich... Ja, das ist eh klar, nicht? Aber also aus meiner Sicht, man kann natürlich über alles diskutieren, nur der Umstand, dass er im Vorfeld für den Verstorbenen Schenkungsverträge gemacht hat oder auch das Testament errichtet hat, meines Erachtens bedeutet noch keinen Ausschließungsgrund nach § 6 Gerichtskommissärsgesetz. Man muss auch dazu sagen, muss sich auch vorstellen, gerade, das ist eher erwähnt, gerade im ländlichen Raum würde das auch zu massiven Schwierigkeiten führen, wenn du das so streng auslegen würdest, weil da hast du natürlich oft die Situation, dass ein Notar, eine Notarin vor Ort in dem Bereich, in dem er sie auch als Gerichtskommissar zuständig ist, schon sehr viele Rechtsgeschäfte begleitet hat und dann würdest du regelmäßig zu Ausschließungsgründen kommen. Also so streng würde ich das jedenfalls
darf
nicht sehen.
Darf er sich als Befangen erklären?
Das darf er.
Das darf
er. Dann entscheidet das Gericht und weist es einem anderen Notar zu. Das habe ich auch schon das eine oder andere Mal gemacht, weil es ist schon auch manchmal so, dass wenn man durchaus auch nicht befangen in einem negativen Sinn ist, aber es gibt manchmal auch die Situation, dass jemand stirbt, wo man irgendwie einen persönlichen Konnex zu der Familie hat und da irgendwie einen sehr hohen Respekt vor der Sphäre dieser Familie hat und dann nicht als Gerichtskommissär zuständig sein möchte. Also ich lege das dann im Gericht vor an der Suche.
Okay, aber jetzt eigentlich gar nicht so sehr diese Emotions gemeint, obwohl ich Emotions mag, sondern der Anwalt in mir, der Rechtsanwalt in mir hat schon ein Problem mit deiner verständlichen Einschätzung von vorhin, die eben auch auf die Praktikabilität hinweist, weil ich stelle mir da eben einen Fall vor, da gibt es ein Testament, ein vielleicht spätes Testament einer betagten Person, errichtet eben von der Notarin X. Das Testament ist vielleicht auslegungsbedürftig und ich bin da jetzt der Vertreter einer Partei und diese Notarin ist selbst die Gerichtskommissärin und lächelt mich an und sagt, ich kann Ihnen genau sagen, wie das zu verstehen ist, weil ich war ja der Testamentsverfasser. Also ja, gerade bei umstrittenen, ja. Ich will das nicht so pauschal formalistisch sehen, das scheidet jedenfalls aus, aber in dem Moment, in dem die Urkunde, die letztwillige Verfügung, auch in ihrer Echtheit, mit Blick mit ihrem Inhalt umstritten wird, glaube ich, wird das sehr heikel.
Ja, wobei ich gebe zu, in solchen Fällen kann man zu Recht darüber diskutieren, aber wenn du dir einblendest, dass ja eben der Gerichtskommissär nicht entscheidet über die Auslegung dieses Testaments, anders als das bei einem Richter der Fall sein würde, der dann die richterliche Entscheidung trifft, dann kann eigentlich diese gewisse Befangenheit, die du da annimmst aus einer vielleicht unglücklichen Testamentsgestaltung, gar nicht wirklich ausstrahlen auf die Tätigkeit als Gerichtskommissär, weil er ja trotzdem nur belehren darf und nicht entscheidet über die Auslegung des Testaments oder auch wenn es zum Beispiel einen möglichen Formfehler gäbe.
Ja, ich weiß
ich verstehe deinen Ansatz schon.
Irgendwann hört sich für mich der Spaß auf, und zwar, wenn ich jetzt auch weiter denke, jetzt haben wir diese Konstellation, die Urkunde, der Inhalt der Urkunde, die Echtheit der Urkunde ist vielleicht umstritten. Der Gerichtskommissar, die Gerichtskommissarin sagt, Schuguel sagt, ich bin nicht befangen, ich fühle mich nicht befangen, ich bleibe Gerichtskommissarin, alles gut. So, jetzt geht es dann weiter, es kommt zum Streit über das Erbrecht. Jetzt wird dann die vertragserrichtende Notarin, der vertragserrichtende Notar als Zeuge geführt. Dann haben wir hier, machen wir eine Sonderfolge, die unglaublich diffizile, schwierige Frage der Reichweite der Verschwiegenheitspflicht nach, Schatz, mache ich plötzlich so obergescheit, ich glaube 37 Notariatsordnung, wie weit geht seine Verschwiegenheitspflicht?
Ja, das werden wir mal.
Das werden wir gesondert machen. Da würde man schon ringen, wenn er nicht Gerichtskommissar wäre. Ändert seine Gerichtskommissärsfunktionärstätigkeit womöglich was darin? Und jetzt mache ich gleich den Bogen. Ich glaube, von wegen Tipp an die Praxis, man sollte das als Notar, oder ich frage dich jetzt, bei der Testamentserrichtung antizipieren.
Ja, und zwar wie?
Ich halte es nicht für erstrebenswert, für den Notarin, für den Notar, später diese Kombination zuzulassen. Sage ich jetzt als Außensteher, ich würde mir als Notarin wünschen, entweder ich bin Testamentserrichter oder ich bin dann Gerichtskommissär. Ja, ich spreche von den strittigen
genau,
Fällen.
Genau, das wollte ich
ja,
gerade also sagen.
Ich rede nicht
das wollte
von
ich gerade
15
sagen.
Fall,
ja.
Wo eh kein Problem besteht. Aber in einem Fall, und in den meisten Fällen ist das antizipiert,
ja.
Ein spätes Testament, wo ein Teil der Familie oder die Kinder oder wer auch immer halt ausgeschlossen wird und jemand anderer begünstigt wird. Also
ja,
nicht
ja,
immer,
ja.
Aber häufig riecht man doch den Konflikt schon vorweg. Und da einmal beides.
Also wenn es so typische, wie du sagst, richtige Konflikttestamente gibt, wo es den einen Begünstigten gibt, die anderen sind enterbt und so weiter. Also wenn das so liegt, dann kann schon heikel werden im Verlassenschaftsverfahren. Und da sollte man vielleicht in manchen Fällen als Gerichtskommissär sich auch als befangen erklären. Aber ich glaube, das muss im Ermessen des Gerichtskommissärs liegen. Ich habe mich zum Beispiel einmal als befangen erklärt, wo ich ein Testament errichtet hatte, wo ich einfach zu viel wusste, wo es Enterbungen gab und so weiter. Und da habe ich gesagt, das passt nicht ganz zu meiner Rolle als Gerichtskommissär. Aber es ist ein, sagen wir zumindest, es ist nicht schwarz-weiß zu sehen, es ist irgendwie ein grauer Bereich. Und da wird es Fälle geben, glaube ich, wo man befangen ist und solche, wo man auch als unbefangener Gerichtskommissär weiter tätig sein kann.
Ich mag das. Ich mag das, wenn du eine Meinung vertrittst und sie dann ein bisschen aufweichst und du mir entgegenkommst. Du wirkst sehr weich. Das
naja,
gefällt mir.
Aber es ist die so Hitze. Ehrlich muss man sein.
Nein, auf jeden Fall. Wir sind immer, das ist die Hitze und wir haben den Gerichtskommissar nicht vollendet. Wir haben ja noch viele hundert Folgen, aber wir haben uns heute ein bisschen konzentriert.
Ja.
Grundsätzlich ist uns seine
Stellung. Es gibt noch einiges zu sagen. Aber
Stellung mit Blick auf die Suche nach dem Erben. Der Gerichtskommissär und der Nachlass, die Sicherung des Nachlasses, das werden wir mal machen. Und für heute vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir. Danke.